ernüchternder Rückrundenauftakt. Schalke unterliegt Hamburg mit 0:2.
Drei Alu-Treffer lassen Schalke verzweifeln. Einfach nur Pech oder offensives Unvermögen.
Das Kampfschwein ist zurück. Wird Schurlinov zum Messias?
Der Betze brennt. Wer gewinnt den hitzigen Fight am Freitagabend?
Das alles hier und jetzt bei Schalke, die Nordkurve und ich.
Hier ist Gelsenkirchen. Hier spielt Schalke 04.
Ihr könnt schon auf die Mannschaft sein!
Es gibt gewisse Dinge im Fußball, die sind nicht beeinflussbar.
Körnerseits von Raul, 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 Raul!
Einfach nur noch irre!
Schalke,
die Nordkurve
und ich.
Und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Ausgabe des Podcasts Schalke, die Nordkurve und ich. Die Rückrunde ist angelaufen. 18. Spieltag der Zweitligasaison. Schalke auf Platz 14 empfängt den HSV am Samstagabend zum Spitzenspiel. Endstand 0:2 aus Schalker Sicht. Wieder mal ein sehr, sehr ernüchterndes Spiel und darüber wollen wir jetzt reden. Und wenn ich jetzt wir sage, dann meine ich nicht nur mich, sondern auch den wunderbaren Felix, der diesmal nicht bei mir sitzt, sondern der mir aus Aachen zugeschaltet ist. Grüße nach Aachen.
Grüße nach Köln, Grüße in die weite Welt, Glück auf. Ja, du hast es schon gut gesagt, ernüchternd trifft es, glaube ich, ganz gut. Irgendwie hatten wir ja beide ein richtig gutes Gefühl nach der ganzen Vorbereitung oder auch jetzt, wie man auch aus dem Jahr 2023 gegangen ist mit ja drei ordentlichen Spielen. Und man dachte, oder ich habe zumindest erwartet, boah, jetzt gegen Hamburg direkt ein Zeichen setzen und direkt mal die Weichen stellen für eine erfolgreiche Rückrunde. Ohne jetzt irgendwie direkt noch, weiß ich nicht, an den Aufstieg oder was zu denken, aber einfach nochmal vielleicht der Liga zu zeigen, dass man da nicht zu Recht unten drin steht, auf Platz 14 jetzt mit 20 Punkten. Und leider konnten wir das nicht irgendwie so richtig auf den Platz bringen. Auch wenn man ja auch viele Argumente, glaube ich, dafür finden kann, dass man das Spiel hätte auch anders gestalten können oder zumindest einen Punkt mitnehmen hätte können. Aber ja, dem ist leider nicht so. Es sind wieder Fehler passiert, die nicht passieren dürfen. Man hatte auf einmal jetzt auch Pech gehabt wieder, aber ja, weiß man nicht, ob man sich darauf nur ausruhen kann, dass man dann, wenn man mal kein Glück hat, dass man ja das als Ausrede dann nimmt bei drei Alu-Treffern. Irgendwie ein Spiel, wir hatten jetzt gerade noch drüber gesprochen, womit man jetzt nicht so weiß, ja, was das so heißen soll, was wir damit anfangen sollen.
Ich würde dem zustimmen, das nicht zu wissen, was man damit anfangen soll, trifft es wirklich, weil einerseits denkt man sich halt, ja, wir starten mal wieder mit einer Niederlage in die Rückrunde, nachdem wir im Dezember gar nicht verloren haben, schon auf jeden Fall sehr ernüchternd nach diesen drei Spielen, aber irgendwie ist es halt auch der HSV, der mit Abstand teuerste Kader der Liga, die wollen aufsteigen, seit 6 Jahren, aber sie wollen aufsteigen und sind auch wieder Dritter, also da gibt es natürlich eine gewisse Diskrepanz und die wichtigen Spiele, die kommen jetzt halt in den nächsten Wochen. Da werden wir später nochmal drüber sprechen. Ich würde sagen, lass uns jetzt mal eben auf das Spiel schauen, wie das so gelaufen ist, wie so unser Auftakt gelaufen ist. Und ich würde sagen, da fangen wir an mit der Aufstellung. Wir haben ja zum Zeitpunkt des Spiels keine neuen Spieler verpflichtet. Deshalb standen nur die üblichen Verdächtigen überhaupt zur Auswahl, bis auf Derry John Merkin, der gelb-rot gesperrt war. Wir erinnern uns an das Fürth-Spiel, da ist er vom Platz geflogen und demnach auch natürlich jetzt gegen den HSV gesperrt gewesen. Und auch im Jahr 2024, Aufstellung ist Sache für Felix. Bitteschön.
Ja, richtig, du hast es gesagt, keine Überraschung, bis auf ja Merkin, der rot gesperrt ist. Für ihn fängt Aujan auf links an, wieder mit Viererkette unterwegs gewesen. Im Tor Ralf Fährmann, die Innenverteidigung haben Carlos und Kaminski gebildet, rechts hat Brunner wieder die rechte Seite beackert. Auf der 6 stand Seguin, im Mittelfeld gab es dann Idrissi, Mohr und Karaman. Idrissi ist ja auch im Trainingslager sehr rausgeklungen, hat Gerards ja auch gesagt, dass er sich auf jeden Fall gut verkauft hat in den letzten Wochen und jetzt mehr Einsatzzeiten auf jeden Fall bekommen soll und auch hier wieder in der Startelf steht, zu Recht. Ja, und vorne drin jetzt, denke ich mal, das etablierte Sturmduo für die Rückrunde mit Keketop und Simon Terodde, unserem Kapitän.
Mit der Aufstellung durchaus stimmungsvoll ins Spiel. Die Arena hat Bock, auch wenn wir natürlich durch die, ihr habt sicherlich mitbekommen, DFL-Proteste, ja, es am Anfang auf jeden Fall mal wieder ruhiger war, vor allem von Hamburger Seite. Wir haben da ja schon zum Fürth-Spiel, hatten wir ja da schon unser Statement zugenannt, hört da gerne nochmal rein. Wir würden uns da auch von der Kurve auf Schalke, von der Nordkurve, deutlich mehr klare Bekenntnis gegen einen DFL-Investoreneinstieg wünschen. Das kommt leider nicht ganz so raus. Wir wollen da aber heute nicht so ausführlich drüber sprechen. Wir gehen ins Spiel mit dem Anschluss für den HSV und nach wenigen Sekunden mit dem ersten Abschluss auch Laszlo Benesch mit einem Schuss aus zentraler Position auf Ralf Fährmann. Ralf Fährmann relativ problemlos mit der Parade. Und auch auf der anderen Seite wird es da mal gefährlich. Es ist Tobi Mohr, der, ja, wie so oft in diesem Spiel, das werdet ihr noch häufig hören, aus der Distanz abzieht. Und ja, Heuer Fernandes ist da aber zur Stelle, kann im Gegensatz zu Fährmann den Ball nur zur Seite lenken. Allerdings keine weitere Gefahr. Trotzdem durchaus, ja, guter Auftakt. Hin und her, beide Seiten mit Aktionen. Auch muss man sagen, fand ich harte Zweikämpfe. Also rassig geführtes Duell, das war so zu erwarten. Beide Mannschaften vorm Spiel, ja, mit sehr, sehr vielen Fouls. Schalke ist die Mannschaft, die am häufigsten foult in der Liga. Und Hamburg ist die Mannschaft, die am vierthäufigsten foult. Also, wie zu erwarten war, ein ziemlich ruppiges Spiel. 12. Minute, dann aber der Spielfluss auf jeden Fall erstmal gestoppt. Wieder DFL-Investoreneinstieg, die Proteste. Dieses Wochenende auch in fast allen Stadien zu sehen. Aus dem Hamburger Block fliegen Tennisbälle auf das Spielfeld. Aus dem Hamburger Block fliegen Goldmünzen aufs Spielfeld. So kann man natürlich nicht weiterspielen. Helfer kommen aufs Spielfeld, Spiel ist unterbrochen, müssen erstmal alles einsammeln. Und als die Partie dann wieder läuft, dauert es auch nochmal so 20 Sekunden. Dann muss Jablonski wieder unterbrechen, weil erneut Gegenstände fliegen. Naja, war ein Bild, was in vielen Stadien zu sehen war. Hat natürlich aber erstmal den Spielfluss etwas gestoppt. Bis dahin, beide Mannschaften hatten Bock auf dieses Duell und hatten richtig Bock, wieder Fußball zu spielen. Das hat man auch gemerkt. Nach der Unterbrechung natürlich dann war die Stimmung da, auch von Seiten der Hamburger. Wurde es natürlich nochmal ein bisschen lauter in der Arena, hat aber jetzt nicht unbedingt dazu geführt, dass das Spiel ja spannender oder hitziger wurde. War eher trotzdem durch diese Unterbrechung so eine kleine Delle.
Ja, das muss man auf jeden Fall sagen. Haben beide Teams haben etwas federn lassen. Es war dann mehr, ja, man hat da mehr die Langbälle gesucht auf jeden Fall und ist nicht mehr so stark ins Pressing gegangen, nur noch vereinzelt, was ich auch auf jeden Fall hervorheben will, weil ich fand da wie Top und Terodde, wie die sich abstimmen im Anlaufverhalten, das ist schon, ja, das sieht schon sehr, sehr eingespielt aus, muss man sagen, also noch deutlich eingespielter als noch vor dem neuen Jahr jetzt. Hat auch öfters mal Erfolg gebracht, 21. Minute zum Beispiel, wo Top sich tief in der Hälfte den Ball holt, aber dann ja, fehlt so ein bisschen die Bewegung der Zehner, Karaman und auch der anderen Mittelfeldspieler, Mohr und Idrissi, dass sie ein bisschen nachrücken, weil dann hat man wieder, wie ich finde, das altbewährte Problem, was wir auch schon auch oft angesprochen hatten, dass gerade die Strafraumbesetzung dann sehr mau ist, dass dann nur einer, ein Königsblauer da im gegnerischen Strafraum rumtänzelt und so genau können wir dann die Flanken auch nicht spielen oder können unsere Spieler dann auch nicht spielen. So viel Qualität ist dann nicht vorhanden. Leider muss man sagen, ist die Qualität, was genaue Flanken schlagen angeht, dann doch relativ gut bei den Hamburgern. Die sind nämlich dann in der 22. Minute dadurch zum Torerfolg gekommen, wo man auch sagen muss, also was da schon wieder in der Abwehr passiert ist. Ich habe, glaube ich, seit ganz langer Zeit keinen Spieler mehr bei einem normalen Angriff, also es war kein Konter, das muss man dazu sagen, so frei im Strafraum gesehen und so ungedeckt. Auf der rechten Seite ist Van der Bremt ja durchgezogen, hat sich ist dann Aujan vorbei, konnte dann ja frei in den frei flanken und in der Mitte ja orientiert sich Kaminski und Kalas irgendwie weg von ich hoffe ich spreche ihn jetzt richtig aus, Perai und der steht komplett blank. Brunner sieht das übel schon kommen, probiert noch irgendwie ja, den Sprint anzusetzen, um Ferrei zu decken, aber ja, der hat halt im Radius, glaube ich, von, sagen wir, 5 Metern kein Gegenspieler um sich. Ich glaube, der erste Gegenspieler wäre Fährmann gewesen. Der hat bei dem Kopfball dann da keine Chance aus, ja, ich würde sagen, 6-7 Metern. Ja, und da steht es 1-0 und man muss sagen, 60.000 Königsblauer Fans schlagen sich wirklich die Hände über den Kopf zusammen, weil solche Dinge erinnern dann doch wieder an alte Zeiten, an ja, Fehler, die einfach so nicht passieren dürfen, individuelle Fehler, die so nicht passieren dürfen und uns schon so oft um unseren ja, eigenen Ruhm irgendwie gebracht haben. Also da war ich auch echt schockiert und das hat ja richtig, diesmal nicht nur eine Delle, sondern einen richtigen Bruch auch in unserem Spiel gegeben.
Ja, also ich war wirklich schockiert, ich habe es gesehen. Und war wieder absolut schockiert. Das hat mich an Zeiten aus der ersten Liga erinnert. Ich verstehe auch nicht, was wirklich mit der Defensive los ist. Ne? Also offensiv ist es ja echt okay. Wir haben vor dem Spiel schon die zweitschlechteste Defensive der Liga gehabt. Und das hat sich auch ja so bestätigt. Ist genauso weitergegangen. Wir sind weiterhin die zweitschlechteste Defensive. Ist eine Katastrophe. Also wie ich da jemanden so frei stehen lassen kann. Du hast halt gerade gesagt, es sieht aus wie ein Konter, dass da Ferrei so alleine steht. Fährmann ist halt auch völlig ratlos und guckt halt seine Vorderleute an. Kann ich nur sagen, wie kann sowas passieren? Wie kann das sein, dass der da so extrem frei steht? Also da muss es ja so ein Abstimmungsproblem geben. Und gerade Kaminski, der ja dann als Abwehrchef fungieren soll und der jetzt ja auch wirklich keine 17 mehr ist, der ist da völlig überfordert. Und das ist halt die zweite Liga. Wir wollen, also
ja,
war mal ein Fußballer, der erste Liga spielen wollte. Und das geht einfach nicht. Und das ist
Es sieht sehr amateurhaft aus, finde ich einfach. Ja. Es ist so dieses klassische Ding, was du gerade in einer Viererkette als Innenverteidiger nie tun darfst. Nämlich einfach rausrücken, ohne vielleicht nochmal in deinen Rücken zu gucken, ob du dadurch einen Raum reißt. Und ja, wie du schon sagtest, also das war irgendwie dann ein riesen Abstimmungsfehler auch. Also Kaminski würde ich da, sag ich mal, 70-80% geben für das Ding. Weil Kalas wollte, glaube ich, auch nur noch ausbügeln in der Situation. Ja, und dann steht auf einmal, ja, also da hat Hamburg einfach die Qualität, dass sie dann da halt einen Spieler hinsetzen oder sich da einer in den Raum bewegt und man jetzt gerade vielleicht nicht gegen VfL Osnabrück spielt, die nicht wissen, wie man Tore schießt. Ja, das war einfach ultra bitter, denn danach war halt erstmal so ein bisschen auch wieder Flaute im ganzen Spiel, bis wir dann ja in der 33. Spielminute einen Freistoß bekommen. Und Top holt ihn raus, sehr gute Position, so 25 Meter ungefähr. Aujan, ja, nimmt sich der Sache an und muss man auch schon vorher sagen, die Ecken waren auch schon gut, da habe ich mir auch schon so gedacht, ah, heute vielleicht mal wieder über Standards erfolgreich. Aujan hat heute einen guten Tag erwischt, scharfe Flanken und ich hatte auch ich habe das Spiel in Berlin geschaut mit ein paar Kollegen und da habe ich schon vorher gesagt, so, weil wir leider auch einen Schein noch auf Schalke hatten, ja, das hat uns ein bisschen Geld gekostet.
Fehler.
War ein großer Fehler, aber ich habe gesagt, der wird gefährlich, der wird gefährlich. Boah, und ey, das wäre, glaube ich, Nominierung für Tor des Monats Minimum gewesen, wäre der reingegangen. Riesenfreistoß, geht aber dann leider, ja, knallt wirklich an die Latte. Also das Geräusch war ja über die Fernsehkameras zu hören und ich denke auch im ganzen Stadion. Das wäre mal eine Antwort nach Maß nochmal gewesen, auch vor der Halbzeit. Aber ja, das war der erste von 3 Alu-Treffern, die noch in diesem Spiel folgen sollten.
Ich habe gedacht, einfach sehr, sehr unglücklich gewesen. Wirklich toller Freistoß, aus über 25 Metern knallt er drauf und auch richtig mit Tempo. Hat mir so ein bisschen Vibes gegeben von Caligiuri damals im Derby zum 3-1.
Oder auch von Sané, also nicht im Schalke-Trikot, leider im City-Trikot, als er zu Hause, also als er auch auf Schalke da den einen Freistoß, der es ging aber rein, da reingemacht hat, ja. Auch ähnliche Position. Ja, also bitter, sehr, sehr bitter.
Ja, wo du gerade sagst, einfach einmal kurzer Exkurs, weil er ja Ex-Schalker ist, kann man das, glaube ich, auch sagen. Unpopular Opinion, Leroy Sané, wenn der seinen Kopf im Griff hätte, ne, könnte Weltfußballer werden, hätte ganz Weltfußballer sicher werden können.
Safe.
Also ja. Das ist wirklich unfassbar, ne? Ja. Also Leroy Sané, was der sich mit seiner eigenen nicht vorhandenen, also der ist fußballerisch Weltklasse und mental wirklich Kreisliga C. Das ist echt unfassbar. Also ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ich fand, auf Schalke war es noch nicht so. Aber seitdem der nicht mehr auf Schalke ist, ne, hat er sich gar seine gesamte Karriere damit kaputt gemacht, wirklich. Also Leroy Sané in 10 Jahren, keiner erinnert sich mehr an den, wirklich. Das ist sehr, 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 sehr traurig. Hier hätte mal wieder so ein Schalker Jung sein können, der mal so richtig groß rauskommt. Aber die Zeiten sind vorbei. Wir spielen zweite Liga und sind in Minute 33 und da kriegt Cedric Brunner etwas anderes Niveau die gelbe Karte für ein taktisches Foul und nur 2 Minuten später klingelt es erneut. Wieder bei Fährmann. Ja. Was soll man sagen? Kaminski versucht irgendwie bei Ferreira dazwischen zu gehen, schafft es auch so halb, aber kriegt den Ball so gar nicht geklärt, sieht wieder schlecht aus. Der Ball springt zu Dompe und der geht dann einfach mal auf der linken Seite vorbei. Ja, legt den Ball in die Mitte. Hintermannschaft, Innenverteidigung, Carlos Kaminski wieder überall, aber nicht am Gegner. Laszlo Benes hat wieder einen Wenderadius von einem LKW um sich herum. Linksschuss 2-0, 35. Zweites Tor direkt vor der Nordkurve. Einfach sehr nüchtern. Und ich finde, man hat sehr gemerkt, dass dieses 2-0 wirklich dafür gesorgt hat, dass es merklich ruhiger geworden ist. Ich war mit der Stimmung insgesamt sowieso nicht so ganz zufrieden, tatsächlich. Also es war mir ein bisschen wenig los dafür. Ein Samstagabendspiel gegen den HSV und einen Rückrundenauftakt. Wetter war auch scheiße, aber darf eigentlich keine Ausrede sein. Das 2-0 hat aber dazu geführt, dass wirklich da wieder die Köpfe runtergingen. War echt frustrierend, ne? Also, du machst es halt eigentlich noch nicht mal schlecht, versuchst irgendwie ein bisschen nach was da vorne zu machen. Hamburg steht halt kompakt, du stehst auch irgendwie kompakt. So, es gab jetzt nicht mega viele Szenen, wo Fährmann eingreifen musste. Also, wir haben jetzt auch nichts großartig übersprungen. Es gab halt nicht die großen Chancen und nach 35 Minuten liegst du dann halt trotzdem 2-0 hin, weil zweimal wirklich die Innenverteidigung, vor allem Kaminski als Abwehrchef, da völlig pennt. Ja. Das ist halt einfach frustrierend, wenn da halt alle anderen versuchen irgendwie...
Wenn alle anderen ihren Job machen. So,
ja, ja.
Und dann hast du halt ein, zwei Leute so. Klar, kann sowas immer passieren, aber es ist in dieser Saison, gerade am Anfang der Saison, schon in einer Häufigkeit passiert. Also deswegen habe ich ein bisschen Schiss, dass das jetzt irgendwie wieder zurück in die Köpfe kommt, ehrlich gesagt. Ich hoffe mal nicht, aber es ist, wie du schon sagtest, so, beide stehen kompakt und eigentlich darf es in so einem Spiel nur 2-0 stehen, wenn zweimal irgendein Hamburger, weiß ich, einen riesen Distanzschuss irgendwie raushaut und zwei Traumtore fallen oder was weiß ich, aber zweimal wirklich so geisteskrank gepennt, obwohl man so wirklich, ist ja wirklich über 40 Minuten oder ich sag mal, du hast 43 Minuten lang gut gespielt, aber in 2 Spielminuten hast du einfach geisteskrank gepennt. Und ja, es ist einfach bitter, gerade auch, weil danach dann auch bis zum Halbzeitpfiff da echt ja wirklich Flaute war. Also ich hatte noch mehr Schiss eigentlich, dass wir uns noch vorher das 3-0 fangen, aber ich meine, Hamburg
haben ja aber auch nicht.
Deswegen, die haben ja jetzt auch nicht noch irgendwie aufs Dritte da was gespielt, aber bei uns, also, weiß ich nicht, lange Bälle, ja, aber... Ja, der letzte...
Rivat kam da nicht, nee. Ideenlos war das.
Nee, ja. Ideenlos trifft's gut. Ja, das trifft's gut.
Viel aus der Distanz, aber ja, so hast du dann halt irgendwie so einen Brunner, der da nach so einem abgeblockten Freistoß nochmal den Ball so 7 Meter übers Tor knallt. Das ist halt aber, kannst du ja auch nicht unter wirklichen Chancen verbuchen, ne? 44. Minute sieht Marcin Kaminski da noch gelb. Es ist seine 5. Also über Kaminski werden wir uns in der kommenden Woche im kommenden Podcast nicht aufregen. Der ist nämlich gesperrt. Mit 0-2 geht es in die Pause. Man hört tatsächlich auch einzelne Pfiffe. Zweimal defensiv gepennt, offensiv so mäßig was nach vorne. Und ja, zur Halbzeit 2. Du hast gesagt, Idrissi konnte ja im Trainingslager sehr, sehr gut überzeugen. Gegen Hamburg leider gar nicht. Deshalb war nach 45 Minuten auch für ihn das Spiel vorbei. Geht zur Pause raus. Ron Schallenberg kommt für ihn. Das heißt, Seguin rückte auf die 8. Schallenberg hinten auf die 6. Und wir kamen ganz gut aus der Pause, muss man sagen. Also es lief direkt mal besser. Wir hatten so ein bisschen offensiv, ein bisschen mehr Ideen. Aurean mal wieder, der wirklich aktiv Posten war und ja auch die größte Chance für Schalke hatte, ja, mit einem schönen Zuspiel auf Seguin, und der hebt, Seguin hebt den Ball halt zu Terodde. Habe ich wirklich mich mal wieder kurz 10 Jahre zurück an das Schalke von 10 Jahren zurückversetzt gefühlt. Und dann kam der Abschluss von Terodde und dann war ich wieder in 2024. Schuss aus der Drehung, weit drüber, auch wieder so eine halbe Chance.
Ja. Ja, aber trotzdem gut aus der Kabine gekommen, auf jeden Fall. Und man hatte irgendwie so ein bisschen Resthoffnung. Weil das ist ja oft so, fällt auf Schalke dann mal der eine Treffer. Dann sind die Fans wieder da und dann geht's auch. Dann spielt es sich einfach leichter und dann kriegt der Gegner, egal ob der jetzt HSV in der zweiten Liga heißt oder auch, weiß ich nicht, Borussia Dortmund aus der ersten Liga, kriegt dann da Flattern. Egal, welche Mannschaft da spielt, sobald da Schalke den Anschluss macht, ist das ein anderes Spiel. Aber zunächst, ja, die nächste Chance hatten dann doch die Hamburger wieder, 54. Spielminute. Ja, und da wäre es schon fast, ja, durch gewesen. Fast das 3:0, Jatta, der die Kugel auf der rechten Seite mitnimmt, ein bisschen zögert und dann nochmal quer ablegt auf Benesch. Ja, der dann aufs leere Tor ziehen kann, weil, Fährmann schon geschlagen war. Carlas hat es aber gut gemacht, stellt sich auf die Linie und köpft den Ball noch gerade von der Torlinie weg, aus dem Tor raus. Kann sowas 3:0 verhindern. Also das war wirklich dann der letzte Wachmacher für unsere Jungs. Und ja, da muss man sagen, haben wir auch offensiv dann für die letzte halbe Stunde, wie ich finde, auch ein gutes Spiel gemacht, nur ohne wirklich den Treffer.
Stunde rum, Ron Schallenberg sieht gelb, auch für ihn ist es die 5. gelbe, das heißt auch Schallenberg gegen Kaiserslautern gesperrt. Aber Schallenberg ist es, der das dann als nächstes mal wieder aufs Tor schießt, was man als Chance verbuchen könnte. Aber es ist wieder aus der Distanz. Es ist wieder ein Ball, der mehr über Umwege zu Schallenberg flippert und der nimmt aus 16, 17 Metern knapp außerhalb des Strafraums Maß. Und ja, verfehlt das Tor nur knapp am rechten Pfosten vorbei, aber es ist halt wieder nicht schön rausgespielt. Und es ist halt auch wieder einfach aus der Distanz. Klar kann mal so einer reinfliegen, du hast gesagt, dann kippt das alles nochmal. Ja, und auch ansonsten war es da wirklich Unvermögen. Terodde, der dann irgendwie einen Schuss vom eigenen Mann ablockt, von Aurean, der wirklich die meisten Torschüsse hat. Auch das kannst du dir eigentlich nie ausdenken. Naja, Top, der ja ordentlich im Spiel war, sich aufgerieben hat, geht halt in der Folge raus. Es kam Brian Lassme, nochmal einer fürs Tempo. Und es kommt Lino Tempelmann für Tobi Mohr. Jemand, der, ich finde, Tempelmann ist halt auch so ein Spieler, der reißt das Spiel jetzt nicht an sich, aber wenn irgendwie es läuft, dann ist Tempelmann auch immer einer der Besten. Aber ansonsten, also 67. Minute war erinnere ich mich, war eine Szene, da bin ich, glaube ich, so laut geworden wie im gesamten Spiel nicht. Da habe ich sehr, sehr rumgeschrien, weil es wieder sehr, sehr bezeichnend war. Es kommt ein langer Ball auf Lassme, das kann man ja machen. Wie gesagt, Brian Lassme, der schnellste Spieler bei uns im Kader. Und was macht Brian Lassme? Er versucht, mit der Hacke abzulegen. Das geht schief. Ja, und Ballverlust.
Also, bei 2:0 Rückstand. Also
in der zweiten Liga. Im Topspiel am Samstagabend. Also lass mir wirklich fußballerisch eine völlige Katastrophe. Kann gar nichts. Rennen kann der. Mehr kann der. Also der ist wirklich so schlecht. Das macht mich wirklich wahnsinnig. Ich weiß noch, dass ich gesagt habe, dass lass mir zu den Gewinnern zählt gegen unter Karel Gerards und vor 15 Scorer macht. Also der macht keine 3.
Ja.
Mir fehlt jegliche Fantasie, dass der irgendwie das Tor trifft. Ich weiß nicht, wie der das Tor trifft. Soll mal angeschossen werden. Aber
verliert also halt jedes, der gewinnt nur Sprint.
Der verliert jeden Zweikampf.
Der verliert jeden Zweikampf, der verliert jedes Dribbling. Der,
Ballkontrolle 0.
Ja, und schießen kann er jetzt auch nicht gerade wirklich gut. Also es ist, weiß ich nicht. Also selbst die Hoffnung darauf, dass er mal irgendwie durchstechen kann, das heißt noch nicht, dass der Ball drin ist. So, weil... Also es ist sehr schwer anzusehen, muss ich sagen, ihn mittlerweile. Wie gesagt, auch diese beiden Wechsel, die haben auch relativ wenig gebracht. Also Lassme und Tempelmann waren relativ unauffällig in der Folge. Der Einzige, der weiter Fußball gespielt hat und sich weiter richtig abgearbeitet hat, war Aurean. 74. Minute bekommt zum nächsten Alu-Treffer. Spitzenwinkel nimmt Aujan den Ball einfach mal Volley und knallt den Ball an den rechten Pfosten. Der Ball prallt so von da zurück ins Spielfeld, wo dann kein Schalker leider steht. Hamburg wieder im Ballbesitz. Wieder eine Riesenchance für uns. Aber in der Folge hatten wir dann noch eine Chance, eine Minute später. Kleines Powerplay von uns. Einzig gute Aktion von Lasme, der an den linken Pfosten flankt, wo Karaman ja die Kugel bekommt und da ja durch die Beine dann von Van de Breed ablegt und dann nochmal zum Abschluss kommen will, aber das klappt dann auch nicht. Also es waren alles nur so, bis auf die Pfostentreffer, immer nur so Halbchancen, hatte ich das Gefühl. Es hat so dieser letzte Moment, der letzte Pass, die letzte Aktion irgendwie gefehlt, um wirklich in eine klare Tormöglichkeit irgendwie zu kreieren, weil ich sag mal so, alle Alu-Treffer waren halt ja Standards oder mal risikomäßig irgendwie den Ball aufs Tor geknallt und nicht wirklich Bombe herausgespielt.
Und dann muss man auch sagen, kam nach die Minute 75 fast nichts mehr. Hamburg hat doppelt gewechselt. In der 85. Kommen dann Kabadei für Brunner und wir haben einen Debütanten, den nächsten, der in dieser Saison das Königsblaue Trikot tragen darf. Es ist Castelle. Wir haben ja schon des Öfteren gefordert, dass der mal spielen soll. Zweite Mannschaft. Niklas Castelle, Jahrgang 02, 21 Jahre alt. In der zweiten ja schon häufig überzeugt. Durfte dann auch noch mal für knapp 10 Minuten Bundesliga-Luft schnuppern, 5 Minuten regulär, 5 Minuten Nachspielzeit. Ja, war aber natürlich auch kein Faktor mehr. Wir hatten auch nochmal eine Möglichkeit, aber das passiert, diese Möglichkeit gibt es halt eher, weil Karaman eine Flanke fast im Hamburger Tor versenkt, irgendwie, die halt einfach komplett abrutscht. Und ansonsten ist es dann, ich finde, in 90 plus 6, als das Spiel schon entschieden ist, wenige Sekunden vor dem Abpfiff mit der letzten Aktion, dann wirklich einfach nochmal bezeichnend. Es ist der dritte Pfostentreffer, es ist Lasme, der ja tatsächlich dann mal den Pfosten trifft. Ein bisschen die beste Aktion von Lasme des Tages, aber wirklich, ja, wie gesagt, hat er auch nichts gebracht. Am Ende stehst du da mit 20 Punkten aus 18 Spielen. 26 Torschüsse, aber wirklich gefährlich. Wie viel waren davon wirklich gefährlich? Die drei, die da irgendwie ans Aluminium gegangen sind und dann nochmal, also dann hast du noch einmal irgendwie Bohr aus der Distanz, wo Fernandes hält, und einmal noch Schallenberg, wo der Ball auch außerhalb des Strafraums am Tor vorbeigeht. Also wirklich geil ist es nicht. Da kannst du dann die schönen Statistiken dir zusammenrechnen, dass du 5,5 Kilometer mehr gelaufen bist, deutlich mehr Pässe gespielt, bessere Passquote. 55% Ballbesitz, aber wenn dann halt auch 60% der Zweikämpfe verlierst, dann sieht das halt auch schon wieder ein bisschen anders aus. Ne? Gerade in der Luft, der HSV deutlich besser als wir. Und am Ende muss man sagen, ist der HSV genau dreimal gefährlich vorm Tor, macht daraus 2 Tore. Wir sind auch dreimal gefährlich, machen halt 0 Tore. Das Spiel kann anders ausgehen, du hast gesagt, machen wir da das 1-2, brennt da die Hütte. Aber die defensiven Anfälligkeiten und auch die offensive Harmlosigkeit wieder in dem Spiel sehr, sehr bezeichnend, dass unser Mann mit den meisten Abschlüssen und unsere beste Offensivkraft der Linksverteidiger Thomas Aujan ist.
Ja, richtig. Also kann ich wirklich nichts hinzufügen. Es ist einfach bitter. Es muss sich unbedingt ändern jetzt für die nächsten 2 Wochen zumindest schon mal auf jeden Fall, denn da geht's gegen Lautern und Braunschweig. Die sind beide hinter uns, 15 und 16 mit 18 und 17 Punkten. Da muss geliefert werden. Das ist auch wahrscheinlich sogar wegweisend wieder jetzt für die ganze Saison dann noch, weil es halt echt 2 direkte Konkurrenten im Abstiegskampf sind. Weil zudem muss man uns jetzt wieder zählen, auch wenn ich irgendwie schon mich Ende letzten Jahres irgendwie da so ein bisschen darauf ausgeruht habe, von wegen, dass wir da eigentlich raus sind und eigentlich zu gut dafür sind, bin ich auch eigentlich noch mal fest von überzeugt, aber wie gesagt, verlierst du ein Spiel dagegen Lautern oder Braunschweig, dann kann es auch wieder sein, dass du auf Platz 16 stehst. Deswegen Obacht an der Stelle und mach die Tore mal lieber wieder rein. Wir können es ja eigentlich. Oder es braucht das nötige Matchglück jetzt noch. I don't know. Aber um das Spiel zuzumachen, denke ich, machen wir unsere allseits bekannte Kategorie Held und Depp. Wo fangen wir an? Mit dem Helden vielleicht erstmal. Da gab es ja relativ wenige.
Ja, also meiste Torschüsse als Linksverteidiger. Insgesamt defensiv okay gestanden. Beim 1-0, ja, kann man ein bisschen drüber streiten. Beste Offensivkraft, die meisten Abschlüsse, zweimal Aluminium, Thomas Auejan. Herzlichen Glückwunsch zu dem Depp, der uns da aber auch leider ja, sehr wenig bringt, muss man sagen.
Ja, das stimmt. Depp, ja, ist glaube ich auch durchgeklungen. Haben uns auf Kaminski ja, festgenagelt. Sieht extrem schlecht aus beim 0-1, ist auch mit in der Verlosung. Ja, mit beim Schläferstündchen dabei gewesen beim 0-2, also ja, wenn man bei zwei Gegentoren, sag ich mal, mitverantwortlich ist, dann kriegt man auch hier den Deppen, auch wenn man bestimmt da mit noch andere Verteidiger, sag ich mal, mit aufzählen könnte oder auch mit Brian Lassmann, der wirklich gar nichts gebracht hat, aber wie gesagt, Kaminski jetzt Depp des Tages und damit ist das Spiel auch zu und ja, jetzt heißt es gerade jetzt, wie gesagt, gerade schon angesprochen, die nächsten zwei Wochen, da müssen jetzt 6 Punkte her. Keine Widerrede. 6 Punkte. Und dann kann man wieder guten Gewissen schlafen, denke ich.
Ja, geht nicht anders. Also, da muss was passieren. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Lautern, Braunschweig sind Pflichtsieger. Hamburg konnte man jetzt irgendwie noch so ein bisschen entschuldigen. Den Rest wird man nicht mehr entschuldigen können. Das gehört ganz klar zur Wahrheit. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal kurz vor dem Spieltag weg und gehen zur neuesten, heißesten News. Seit langem schon angekündigt und seit heute offiziell. Ich habe ihm 3 Fragen gestellt. Darko Chulinov ist zurück vom FC Burnley, Leiter FC Schalke 04, Darko Chulinov aus. Laie mit Kaufoption bis zum Saisonende. Und was soll ich sagen, der Mann hat absolut Bock auf den Verein. Schalke mit einem epischen Ankündigungsvideo, lange hat man dran gefeilt. Marc Wilmots hat sich noch eingeschaltet und jetzt am 23. Januar Medizincheck bestanden. Er ist endlich wieder zurück. Hat ja schon in unserer Zweitligasaison absolut abgerissen. Ich erinnere mich an die Szene gegen Dennis Diekmeyer beim Sandhausen-Spiel, wo er einen Einwurf so finetisch bejubelt. Ich erinnere mich eine Woche später. Chulinov mit Bengalo in der Hand auf den Schultern von Fans. Was soll man sagen? Der Mann hat Schalke verstanden. Genauso einen brauchen wir, der da so ein Stadion und auch so eine ganze Mannschaft, einen ganzen Verein absolut anzünden kann. Ich bin total begeistert. Ich hätte gern auch noch einen Innenverteidiger, aber mit diesem Transfer, also wenn bei dem einen Transfer bleibt, alles okay.
Ja, kann ich mich noch anschließen. Also Darko Chulinov, ich sag mal so, sein Kommentar zum Wechsel ist ja jetzt nur eine Laie erstmal mit einer Kaufoption von 2-3 Millionen Euro stehen im Raum. Chulinovs Kommentar dazu, er tut alles, dass Schalke die Kaufoption ziehen wird. Und das zeigt einfach, wie viel Bock der hat. Und ich glaube auch, dass er uns extrem weiterhelfen wird. Und da nochmal richtig, gerade in der Offensive, vielleicht die nötige Durchschlagskraft jetzt bringt, dass auch ein Terodde wieder anfängt, sag ich mal, zu alter Form zurückzukommen und mal wieder, ja, nochmal ein bisschen sein Torekonto hochschrauben kann. Ich denke, dass Chulinov ein guter Assistgeber auf jeden Fall und wird uns, denke ich, sofort weiterhelfen. Ich bin gespannt, ob er direkt von Anfang an spielen wird jetzt nicht. So jetzt
ja, wer nicht.
Ja, ist an sich dann nur, wobei an sich gar keine kurze Trainingswoche, der hat jetzt Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, ja, wobei. Mal gucken. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn er direkt richtig einschlägt und ja, da ordentlich für Stimmung sorgt und ja, wir wieder viel, viel Freude an ihm haben werden und wer weiß, wenn er dann gekauft wird, vielleicht kann er es dann noch irgendwann mal, vielleicht nicht dieses Jahr, vielleicht nächstes Jahr nochmal mit dem Bengalo ja, in der Nordkurve wiederholen, wenn es hoffentlich irgendwann mal wieder in die erste Liga geht.
Ja, bitte dieses Jahr. Darko zieht Schalke wieder in Liga 1. Ich würde es nehmen. Ja, absolut. Kaufoption soll bei 2, 3 Millionen Euro liegen. Wäre, glaube ich, ein bisschen teuer. Mal sehen, wie man da am Ende im Sommer verfährt. Ich hoffe sehr, dass man ihn holt, allein für die Stimmung. Ich hoffe, er hilft uns direkt weiter. Bitte spiel, bitte stell ihn direkt auf und bitte nicht rechts außen. Bitte nicht in der Fünferkette als Schienenspieler. Da erinnere ich mich nämlich negativ an Darko Chulinov. 1860 München, Pokal, zweite Runde, rausgeschieden. Nicht machen, bitte nicht.
Ja.
Das einmal als Anweisung an Karel Gerards, stell den offensiv auf, war immer besser. Das zu Transfers, mehr gibt es nämlich nicht zu vermelden, wir haben es gerade schon gesagt, ein Transfer nur, 23. Januar, ich weiß, ich habe das Gefühl, es kommt keiner mehr, aber ich habe ja gerade schon gesagt, wenn es dabei bleibt, wenn es Schuldinov ist, immerhin der, den ich mir am meisten gewünscht habe, den wir uns am meisten gewünscht haben. Und dann würde ich doch mal sagen, damit schauen wir nochmal auf den sonstigen Spieltag. Und das tun wir wie immer in unserer Rubrik, was sonst noch auf den Plätzen passiert ist. U19 spielt noch nicht, U21 spielt noch nicht. Und demnach haben wir diesmal nur die zweite Liga. Und wir haben den Auftakt des zweiten Spieltags, des 18. Spieltags der Rückrunde des Jahres 2024 in Liga 2. Und ja, keine Ahnung, was die DFL sich dabei gedacht hat, aber wir kommen zum ersten Spiel, dem absoluten Knaller. Karlsruher SC gegen VfL Osnabrück. Ja, Karlsruhe gewinnt 2-1, Osnabrück kämpft zwar stark, aber ja, der Tabellenletzte gewinnt auch auswärts in Karlsruhe nicht. Die Führung von Kobalt nach 4 Minuten gleicht Gnase 2 aus. 20 Minuten später aber Wanicek in Halbzeit 2 mit dem 2-1. Ja, Karlsruhe kommt dadurch unten ein bisschen raus. Osnabrück bleibt weiterhin stehen. 18. Platz, 9 Punkte, jetzt 8 Punkte Rückstand auf Platz 17. Also Osnabrück säuft halt sang- und klanglos ab.
Ja, wer irgendwie gar nicht so absäuft, wie es noch vor einigen Wochen aussah, ist Eintracht Braunschweig. Für mich die Überraschung des Spieltags. Treten ja auswärts an, an der Kieler Förde bei Holstein Kiel. Und ja, gewinnen das Spiel mit 2-1. Skripski stellt zwar auf 1-0 für Kiel in der 11. Minute durch ein Riesentor, 60 Meter Torentfernung, knallt das Ding ins Tor rein, über den Keeper hinweg. Aber Braunschweig, ja, gibt nicht auf, spielt weiter wirklich ordentlichen und ansehnlichen Fußball und kann durch Kaufmann ausgleichen und kurz nach der Halbzeit durch Philipp sogar in Führung gehen und hat danach auch noch mehrere Chancen, das Spiel ja klarer zu gestalten und früher zu entscheiden. Dadurch wird es ein bisschen spannend, aber Braunschweig holt immens wichtige Punkte jetzt da im Abstiegskampf gegen Kiel, die jetzt ein bisschen gestrauchelt haben, haben die Tabellenspitze dadurch verloren durch die Niederlage, aber Braunschweig durch den Sieg ja auf Platz 16 gerückt und mit Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze.
Ja, willkommen zum FC Kaiserslautern. Die sind nämlich 15. und die sind unser kommender Gegner und haben jetzt das 7. Ligaspiel in Folge verloren. Trainerübergreifend, diesmal auswärts bei Pauli. Ja, und Karlslauter letztendlich chancenlos gewesen. Zart 1-0 erste Halbzeit, Hartl 2-0 zweite Halbzeit. Lautern hätte sich auch nicht beschweren dürfen, wenn das noch höher ausfällt, das Ergebnis. Ja, und damit kommt es zum Duell 14. gegen 15. am kommenden Freitag. Da gehen wir später nochmal drauf ein. Lautern jetzt noch ein Punkt vor Platz 16 ist, ja, Dimitrios Gramotzis, den meist noch sehr gut bekannt als Schalke-Trainer. Funktioniert bei seinem Heimatverein Lautern leider auch gar nicht. Lautern, 7. Niederlage. Nächste Woche darf gern die 8. dazukommen. Die werden richtig um den Klassenerhalt noch zittern müssen.
Wer auch zittern muss, ist Hansa Rostock. Die waren zu Gast bei unseren Freunden aus Nürnberg. Ja, und haben direkt mal zu Jahresbeginn eine dicke Packung bekommen. Sie verlieren das Spiel mit 13-0. Nürnberg, ja, mit einem sehr, sehr guten Spiel. Jan Uzun gerade, ja, der Matchwinner, der sich, glaube ich, jetzt immer mehr ins Schaufenster mancher Bundesliga-Clubs und anderer internationaler Clubs spielt, ist ja relativ jung noch und spielt eine Riesensaison für die Nürnberger, hat auch in diesem Spiel wieder doppelt getroffen. 15. und 36. Minute, Kastrop dann in der 51. noch zum 3:0, aber Can Uso, muss man sagen, ich glaube, den muss man auf dem Zettel haben.
Bei Hannover könnten jetzt vielleicht nicht die großen Bundesliga-Vereine, aber der ein oder andere sicherlich Nicolo Trisoldi, auch 19 Jahre alt, auf dem Zettel haben. Der trifft nämlich auswärts bei Elversberg doppelt und hätte sogar noch das dritte und vierte machen können. Sein erstes Tor in der 8. Minute bringt Hannover in Führung auswärts bei Elversberg. Elversberg kommt in Halbzeit 2 zurück. Doppelschlag, 57. 60. drehen das Spiel auf 2:1. Trisoldi kommt aber noch zum Ausgleich kurz darauf. Ja, am Ende ist es ein 2:2, was für Hannover sicherlich ernüchternd ist. Dadurch rutscht man auf jeden Fall ein bisschen ab, hat jetzt schon 9 Punkte Vorsprung, Rückstand auf die Aufstiegsränge. Und muss da sich eingestehen, dass da doch ein bisschen weniger kommt, als man wahrscheinlich erwartet hätte. Für Hannover ja eher ein bisschen rückschrittlicher Spieltag.
Wir gehen in den Sonntag rein zum Verfolgerduell SC Paderborn gegen Greuther Fürth. Greuther Fürth gewinnt das Spiel mit 1:0. Ein sehr taktisch geprägtes Spiel, aber Fürth dann am Ende mit den 3 Punkten in der Tasche, Sieb, der in der 33. Minute das 1:0 macht. Die Kleeblätter müssen sich aber auf jeden Fall bedanken bei ihrem Keeper Urbich, der halt wirklich mehrfach Klasse gehalten hat. Dazu auch noch einen Elfmeter von Paderborn. Fürth gewinnt das Spiel mit 1:0, rutscht auf Platz 4. Ich weiß nicht, wieso Fürth da oben steht, ehrlich gesagt. Die sind so undercover unterwegs und sie haben trotzdem echt Anschluss an die Aufstiegsplätze. Crazy auf jeden Fall. Paderborn auf Platz 6.
Ja, und jetzt kommen wir zu einem sehr besonderen Spiel. Hertha BSC empfing Fortuna Düsseldorf. Und abhängig davon, dass es natürlich von den Namen her sehr, sehr großes Duell ist, ist das Spiel 1 gewesen. Ihr habt sicherlich mitbekommen, dem unerwarteten Tod von Hertha-Präsident Kai Bernstein. Und trotz unseres, natürlich absolut nachvollziehbaren Hertha-Bashings, kann man da nur das herzliche Beileid aussprechen. Ist auch für die Fankultur in Deutschland natürlich ein schwerer Schlag. Kai Bernstein sehr früh, Anfang 40, verstorben, sehr plötzlich. Hat als ehemaliger Capo von Hertha natürlich sehr, sehr viel mitgemacht. Kommt aus der Fanseite, aus der Fansicht, hat sich immer für Fanrechte eingesetzt. Und ja, ist jetzt leider in der vergangenen Woche, am vergangenen Dienstag, viel zu früh verstorben. Und im ersten Spiel nach dem Tod von Kai Bernstein, was natürlich, das Spiel stand sehr, sehr im Zeichen, sehr emotionales Spiel auch gewesen, trennt sich Hertha von Düsseldorf 2:2. Hertha geht zweimal in Führung durch Tabakovic und Scherhand, aber Düsseldorf kommt in Person von Johannessen und Zolis zweimal zurück, am Ende 2:2. Hertha rutscht damit auf Platz 8 etwas nach unten, steht jetzt hinter Nürnberg und ja, Düsseldorf muss Platz 4 an Fürth hergeben und ja, muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht den Anschluss an die Aufstiegsränge verliert.
Machen wir den Spieltag zu, ja, mit einem relativ uninteressanten Spiel. Der FC Magdeburg empfängt zu Hause den SVW in Wiesbaden. Magdeburg holt sich den Dreier, gewinnt das Spiel mit 1:0 durch ein Tor von Ito in der 80. Spielminute. Zu erwähnen ist vielleicht noch, dass Kartic von Wiesbaden sich in der 84. noch gelb-rot abholt, aber ansonsten ja, ein relativ maues Spiel. Magdeburg gewinnt zwar verdient, da sie deutlich mehr Spielanteile hatten und da auf jeden Fall deutlich überlegener waren, aber im Endeffekt geht der Sieg in Ordnung. Magdeburg rutscht dann an Wiesbaden jetzt vorbei auf Platz 12 und Wiesbaden geht einen Platz runter auf Platz 13.
Das war der 18. Spieltag und Schalke auf Platz 14 muss ein bisschen aufpassen, wieder nicht zu sehr reinzurutschen. Und nächste Woche wird's ernst. Felix hat es schon gefordert, ich fordere das auch. 2 Siege aus den nächsten 2 Spielen, auswärts in Lautern und zu Hause gegen Braunschweig. Und wir gucken jetzt auf den 19. Spieltag am kommenden Wochenende. Und da spielt am Freitag, wie angesprochen, Schalke auf dem Betze, kommen wir gleich zu. Und auch das andere Spiel klingt wirklich nach Bundesliga, Hannover gegen Nürnberg. Das kann man vom Samstag nicht sagen. Die absolute Drittliga-Begegnung Rostock gegen Elversberg erwartet uns da. Osnabrück empfängt Paderborn und Wiesbaden-Hertha, das Topspiel am Abend. Düsseldorf gegen Pauli, auf jeden Fall ein richtiger Knaller. Sonntag Hamburg gegen Karlsruhe, Fürth gegen Kiel und Braunschweig-Magdeburg. Jetzt wollen wir aber auf Lautern und auf Schalke gucken. Das Fritz-Walter-Stadion, der Betze, brennt wieder. Also ich erwarte ein sehr, sehr hitziges Duell. Was sagst du?
Ja, denke ich auch auf jeden Fall. Spiel gegen unseren Ex-Coach, gegen Gramotzes. Ich bin mal gespannt, der ist bestimmt auch so ein bisschen, ich will nicht sagen auf Rache aus, aber man weiß ja nie.
Heiß ist
der. Er ist heiß, genau. Aber das sollten wir hoffentlich auch sein. Es geht um immens wichtige Punkte einfach. Also ich meine, verlieren wir das Spiel, steht Lautern vor uns. Geht dann wieder ein für uns runter und für den Fall der Fälle, dass Braunschweig auch noch gewinnt, sind wir halt punktgleich mit dem 16. dann. Das wäre nicht so super. Was tippe ich? Fange ich an mit Tippen diesmal?
Ich denke ja.
Ne? Wie gesagt, gerade 6 Punkte gefordert. Ich bin mir auch sicher, dass wir das Spiel gewinnen werden. Sag ich jetzt mal ganz optimistisch. Chulinov ist da. 2 Assists auf Terodde. Wir gewinnen 3-1.
Ja, ich gehe auf jeden Fall mit der Tendenz auf jeden Fall mit. Ich sage, wir gewinnen auswärts bei Lautern mit 2-0 und wir haben einen Platzverweis. Einer von Lautern fliegt vom Platz. Im Hinspiel hatten wir schon 2.
Stimmt.
Und ich sage, es gibt wieder einen. Ich sage, wir spielen wieder nicht mit 22 Leuten am Ende zu Ende. Und dann hoffen wir, dass es wieder ein bisschen besser wird. Dann haben wir, vielleicht patzt Wiesbaden, oder was heißt patzt, vielleicht verliert Wiesbaden ja gegen Hertha. Das erwarte ich mal. Dann können wir auf Platz 13 springen. Und die Stimmung wird natürlich nochmal ein bisschen besser werden. Vielleicht haben wir da nochmal einen neuen Spieler. Wer weiß. Das werden wir sehen. Alles in der kommenden Woche. Dann sind wir wieder für euch da. Idealerweise auch am Montag. Wir sind diesmal einen Tag später, weil du, wie gesagt, in Berlin warst und ich gestern so gar keine Zeit hatte nach so einem 12-Stunden-Tag.
Ja, kann generell jetzt mal ein bisschen öfter vorkommen, weil Klausurenphase jetzt ja auch kickt. Aber Gott sei Dank nicht so lange für uns beide diesmal. Aber nur schon mal als kleiner Spoiler.
Ja. Wir geben uns Mühe, so zeitig zu senden, wie nur irgend möglich. Nächste Woche wieder am Montag mit dem Auswärtsspiel bei Lautern. Viel Spaß dabei. Glück auf. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Bis nächste Woche. Tschüss, tschüss.